Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Als Prediger macht man sich im Vorfeld natürlich Gedanken, wenn man vorne auf der Bühne steht, was ziehe ich an? Ich kann da nicht irgendwie herumlaufen. Ich hatte die Problematik, dass Thomas letzte Woche auch den Einstieg hatte mit Modesünden und die Messler natürlich gewiss ein bisschen hochgesetzt hat, dass ich jetzt nicht alles anziehen konnte. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen daneben gelegen. Nein, ich hoffe es nicht. Nein, aber im Ernst. Ich habe mich bewusst für das weiße T-Shirt entschieden, für das weiße Hemd entschieden, weil das war das, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Wir sind eben, wie es der Johannes schon gesagt hat, gerade in der Vaterunser-Reihe. Und letzte Woche war das Thema aus Matthäus 6, Vers 12, vergib uns unsere Schuld. Und weil Gott uns vergeben hat, müssen wir nicht mehr mit einem Bußgewand herumlaufen, müssen wir nicht mehr, die Steine waren ja dargestellt wie die schwere Schuld, die wir dann hier vorne ablegen konnten, die uns runterdrückt, die uns ja auch schwach macht und uns ein bisschen hindert. Da müssen wir nicht mehr mit dem grauen Bußgewand oder mit eben der Last herumlaufen, sondern mit dem weißen Hemd, das uns da die Reinheit symbolisiert, weil Jesus uns freigemacht hat, wenn wir es ernst nehmen, dass wir ans Kreuz gehen dürfen, dass wir die Schuldvergebung da einfach auch bewusst angehen. Das ist die wunderbare Botschaft, bei der wir letzte Woche stehen geblieben sind. Und da gab es zwei Wörter, die immer wieder gekommen sind. Da wollte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Das eine war das Thema Sünde, das Wort Sünde, Zielverfehlung, die Zielverfehlung in unserem Leben. Und Thomas hat auch das Bild verwendet hier mit dem Ziel. Da oben wurde knapp daneben geschossen. Also es ist ein Wort aus dem Bogensport oder aus dem Jagdsport, wo man einfach daneben schießt. Sünde heißt, ich will leben, wie ich es will. Ich will mir nicht von einem Gott sagen lassen, der mir sagt, so ist es gut und so ist es gut, sondern ich möchte leben, wie ich es für richtig halte. Das ist Sünde. Wir leben am Ziel vorbei. Unser Leben ist aber darauf ausgelegt, dass wir in der Beziehung zu Gott leben, das Leben auch gelingt und aufblühen kann und da einfach auch gut wird, weil Gott für uns mehr hat. Das zweite Wort war Schuld, Verfehlungen und Übertretungen. Schuld ist die Folgerung aus der Zielverfehlung. Wenn wir nicht mehr aus der Beziehung zu Gott leben, dann nehmen wir Schuld auf uns, weil wir Beziehungen brechen. Beziehungen zu Gott haben wir gebrochen, Beziehungen zu Menschen wird gebrochen und wir werden aneinander schuldig. Das ist die Folge, wenn wir eben nicht bewusst aus der Beziehung zu Gott leben. Manchmal werden die beiden Worte gleichbedeutend verwendet, Sünde und Schuld. Aber die Folge davon ist immer Beziehungslosigkeit. Beziehungslosigkeit zu den Menschen und Beziehungslosigkeit zu Gott. Das war's. Thomas ist natürlich auch noch auf ein anderes Ergebnis gekommen, außer dass es bei Modesünden hängen bleibt, sondern da merken wir auch, Modesünden, das ist was ganz Einfaches. Bei Sünde und bei Schuld geht es um viel, viel mehr. Und so das Ergebnis ist immer, wir bleiben einander die Liebe schuldig, wenn wir in der Trennung von Gott sind. Die beiden Verse sind dann normalerweise, oder die beiden Stellen, sind ja eigentlich ein einziger Vers. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber beide von so enormer Wichtigkeit und auch oben, wenn man, wer es kennt, den Gebetsweg, was Johannes angekündigt hat, bei dem Gebetsweg sind es ja auch zwei Stationen, weil die auch so enorm wichtig sind und so enorm viele Details haben. Deswegen ist es auch aufgeteilt auf zwei Predigten. Letzte Woche war es eben, vergib uns unsere Schuld und von heute, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Besondere bei dem Vers ist die Grammatik. Wir hier am Letterboard haben wir die wohl übliche oder so die klassische Übersetzung nach Martin Luther angebracht, wie viele von euch vielleicht auch schon auswendig kennen und mitsprechen können. Aber andere Übersetzungen, die auch nah an dem Griechischen, weil der Text ist ja im Griechischen geschrieben worden, die daraus übersetzt worden sind, wo es dann heißt, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Darüber wird diskutiert, was der Vers jetzt genau aussagen soll. Was heißt es für uns? Muss ich zuerst vergeben oder hat Gott uns vergeben und daraus können wir vergeben oder wie läuft das jetzt eigentlich? Im Grunde genommen ist die Diskussion aber eigentlich gar nicht so wichtig, weil als ob Jesus das nicht viel besser gewusst hätte, dass wir ein bisschen Probleme oder Schwierigkeiten mit der Stelle haben, geht er zwei Verse weiter, also nach dem Vaterunser nochmal direkt auf die Stelle ein. Das möchte ich mal vorlesen aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Damit ist klar, was in dem Vers, also auch in dem Vaterunser-Vers gemeint ist. Da ist nicht mehr viel Spielraum. Jesus wird da ziemlich direkt. Ich bin eine harmoniebedürftige Person Und für mich wäre die einfachere Variante oder so die Variante mit Gott hat uns vergeben, deswegen können wir auch vergeben, wäre für mich viel, viel einfacher gewesen, dazu zu sagen, okay, das bringt mich dann nicht irgendwie in so in Probleme hinein. Aber Jesus wird da direkt, weil Gott uns vergeben hat, können wir vergeben und müssen wir auch vergeben. Und er lässt da keinen Spielraum. Der Ablauf ist klar, wir sollen eben vergeben und Gott vergibt. Und die Thematik scheint bei den Jüngern auch ein größeres Thema gewesen zu sein, weil Jesus ein paar Kapitel weiter dann nochmal das erklärt. Und das ist ein bekanntes Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Und der Text wird dann gleich hier vorne anstehen und ich lese den Text vor und werde in der Zwischendurch immer wieder kurze Pausen machen, ein paar Details erklären und uns hineinnehmen, was das eigentlich bedeutet und was Jesus uns da oder was konkret da auch für uns wichtig ist. Den Einstieg am Anfang macht Petrus, der fragt, wie oft sollen wir denn eigentlich vergeben? Eine richtig gute Frage, so müssen wir die Frage nicht mehr stellen. Jesus beantwortet zu Petrus auch und Petrus zeigt sich da auch so von der menschlichen Seite, wo er eben fragt, so, ja, wie oft sollen wir eigentlich vergeben? Und zwar ist Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Petrus fragt nach einer ganz speziellen Zahl, also erste Meinung, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Ich kann doch nicht immer und immer und immer wieder vergeben. Irgendwann muss es die Person doch mal begriffen haben und irgendwann muss einfach mal Schluss sein. Das kann nicht sein. Das ist eigentlich ein recht menschliches Denken. Das ist auch was, was mir nicht ganz fern ist. So dieses so, irgendwann muss damit Schluss sein. Und Jesus geht weiter und sagt, nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 7-mal. Was klar ist, dass Mathe-Rechner werden es vielleicht schon herausgefunden haben, dass es 490 ist, dass Jesus nicht auf die 490 hinaus will, sondern was uns bewusst werden muss, dass Zahlen in der Bibel oftmals eine bestimmte Bedeutung haben. Dass die nicht einfach nur wahllos genannt wurden, sondern dass Zahlen eine Bedeutung haben. Und die 7 steht in der Bibel für die Vollzahl, für die Vollständigkeit. Und da wird schnell klar, dass Jesus nicht auch auf die 490 hinaus will, sondern wir sollen immer wieder vergeben. Immer wieder. Er hat's gemacht, deswegen sollen wir immer wieder vergeben und da nicht müde werden. Weiter geht's in dem Gleichnis. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güte verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente, also wir zahlen heute nicht mehr mit Talenten, wir zahlen in Euro. 10.000 Talente, grob umgerechnet, genau kann man es nicht sagen, sind in etwa 3 Milliarden 800 Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir alle unser Ersparnis jetzt zusammenlegen, ob wir überhaupt irgendwie annähernd an die Summe rankommen, wahrscheinlich nicht. Also es ist eine riesige Summe, eine unbezahlbare Summe. Ich weiß nicht, wie der Knecht auch auf diese Schulden gekommen ist. 3 Milliarden 800 Millionen Euro, also da hat er ganz schön sammeln müssen. Das liegt eigentlich jenseits von unserer Vorstellungskraft und jenseits auch von unserer gehaltstechnischen Tilgungskraft. Das geht gar nicht. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Ganze Familie zu verkaufen, mag für uns echt, also ist ja richtig krass, aber so der König will in dem Gleichnis dann wenigstens einen klitzekleinen irgendwie hier wieder Geld reinkommen, die Familie verkaufen als Arbeitskräfte, als Diener, dass sie wieder arbeiten können und das Geld heranschaffen. Ich weiß nicht, vielleicht hätten die 2000 Jahre arbeiten müssen, wäre natürlich dann auch schon wieder nicht mehr aufgegangen, aber wenigstens um da eine kleine Summe wieder herzubekommen. Der Mann warf sich vor ihm nieder, bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Der Knecht will bleiben, bis er alles zurückbezahlt hat. Wir haben die Zahl immer noch vor Augen oder im Kopf. 3 Milliarden 800 Millionen Euro. Wenn man in Verzweiflung ist oder irgendwie gerade eine schwierige Situation hat, dann sagt man oftmals Sachen, die dann vielleicht gar nicht mal so realistisch sind. Und so ist es auch bei dem Knecht, der sagt, ich will dir alles wieder zurückzahlen. Das ganze Geld. Was uns da aber auch bewusst werden muss, ist, dass Jesus, wenn er in Gleichnissen redet, nicht auf die genauen Zahlen hinaus will. Also ihm geht es da nicht um die 10.000 Talente, sondern ihm geht es darum, dass da von einer Schuld berichtet wird, die einfach so immens hoch ist, dass die uns über unser Denken auch übersteigt. Alles was wir da eigentlich an Geld zusammenwürfen, dass es nicht zu bezahlen wäre. Und da als kleinen Einschub, warum kostet Schuld überhaupt was? Was ist Schuld? Warum muss dafür bezahlt werden? Wenn ich Schulden im materiellen Sinn mache oder halt mir von jemandem Geld leihe, ich gehe zu Pascal, leihe mir 500 Euro von ihm, dann möchte er natürlich, dass ich irgendwann die 500 Euro wieder zurückzahle. Also das heißt, ich habe Schulden bei ihm und die Schulden sollen beglichen werden. Ich hoffe, es ist klar, dass es ein fiktives Beispiel ist, nicht, dass der Pascal später noch auf mich zukommt und 500 Euro von mir will. Das nicht. Oder wenn ich jemanden mit einem Auto hinten drauf fahre, dann ist das Auto nicht mehr im Normalzustand, das Auto ist beschädigt, es hat einen Schaden bekommen und der, dem das Auto gehört, will natürlich, dass der Schaden wieder gerichtet wird. Entweder habe ich eine Versicherung, die es zahlt, oder ich zahle es aus meinem persönlichen Geld, aber auf jeden Fall, irgendjemand muss für diesen Schaden wieder aufkommen, damit das wieder in den Normalzustand kommt, oder zumindest annähernd in den Normalzustand. So ist es bei den materiellen Dingen. Aber auch genauso wie bei immateriellen Dingen. Wenn ich an die Schuldige geworden bin, wenn ich jetzt zum Johannes vorgehe, was ich nicht machen werde, und ich hau dir eine rein, dann möchtest du natürlich, dann habe ich eine Schuld bei dir, und du möchtest, dass die Schuld beglichen ist. Wenn du vergibst mir, dann ist es auch gut. Oder du sagst, ich hau dir auch eine rein. Dann ist die Schuld auch beglichen. Aber vielleicht hast du ein bisschen stärker draufgeschlagen. Jedenfalls ist Schuld da, die beglichen werden soll. Oder du verklagst mich auf Schadensersatz. Kann auch sein. Jemand muss für Schaden aufkommen. So ist es auch bei Gott gewesen. Thomas hat uns der letzte Woche mit rangekommen, wo wir schuldig geworden sind, wo wir Sünde vor Gott angehäuft haben. Und wie aus der Beziehung, wenn wir ganz vorne hingehen zum Paradies, wo der Sündenfall war, wir getrennt wurden von Gott aus der Beziehung heraus, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat, und wir nicht mehr in der Beziehung zu Gott leben können, dann ist der Schaden entstanden und der Schaden muss durch irgendjemanden beglichen werden. So war es bei Gott, der den Schaden hat beglichen lassen von Jesus am Kreuz, der am Kreuz sterben musste, um die Schuld auf sich zu nehmen, dass wir wieder in der Beziehung zu Gott leben können. Er hat den Preis bezahlt. Und da wird klar, Schuld kostet. Immer. Egal, was es ist. Gott hat es so, das Leben von seinem Sohn gekostet, die Schuld für die anderen zu bezahlen. Und aus der Dankbarkeit heraus sagt Jesus auch, dass es, daraus sollen wir dann auch leben. Wenn Gott uns da so einen großen Preis bezahlt hat, dann können wir das auch machen. Dann, wenn wir darin leben, dann kostet uns das, dann dürfen wir auf andere zugehen, vergeben. Und Vergebung kostet uns da aber auch was. Vergebung kostet, wegzugehen von dem Recht, dass wir auf die Schuld bestehen. Wir bezahlen quasi den Preis für den anderen. Der mir eigentlich schuldig geworden ist, bezahle ich den Preis, weil ich von dem Recht loslasse. Im Umkehrschluss heißt es, dass wir, wenn wir jemanden nicht vergeben, dass wir jemandem etwas vorhalten, dass wir jemandem etwas vor die Füße werfen und etwas nachwerfen. Und wenn wir hier bei dem Bild von den Schuldscheinen bleiben, das ist hier ein Schuldschein, kann ich auch sagen, Lino, du hast zu mir damals gesagt, aus dir wird nie was Richtiges werden. Das halte ich dir vor, das möchte ich nicht dir vergeben, das lege ich vor dir hin oder ich laufe dir immer wieder damit hinterher. Du bist doch viel zu blöd zum Studieren, hast du gesagt. Ich denke, es wird klar, dass Lino nicht zu mir gesagt hat, aber vielleicht sind Sätze, die euch immer wieder gesagt wurden, wo ihr gehört habt, vielleicht in der Kindheit, in der Schulzeit. Es gibt den Spruch, du bist dumm wie 3 Meter Feldweg, also du hast nichts auf dem Kasten. Du bist zu dumm, du bist zu dick, du kriegst nichts auf die Reihe, du hast mich betrogen. Und das sind Dinge, die will ich nicht vergeben. Da hat jemand schuldig geworden an mir und das halte ich dir vor. Das kann ich dir nicht vergeben, das will ich dir vielleicht auch gar nicht vergeben. Da bleibe ich auf dem Recht, dass ich sage, nee, das will ich nicht vergeben. Also der andere ist an mir schuldig geworden, aber in dem Sinne werde ich eigentlich auch schuldig, weil ich nicht von dem Frust weg will. Weil wir verletzt worden sind, oder weil ich verletzt worden bin in meinem Stolz, weil Frust in mir steckt, von dem ich nicht ablassen will, Wunden da sind, die noch nicht geheilt sind, wo ich mich aber auch gar nicht auf den Weg von der Heilung machen möchte. Und es schadet. Das schadet dem anderen, der vielleicht ehrlich um Vergebung bitten will, der sagt, komm, es tut mir leid, es war keine Absicht. Bitte vergib mir da, das war aus einer Emotion heraus gesagt oder was auch sonst immer ich möchte, dass du mir da vergibst, das war gar nicht so gemeint. Und ich dann sage, nee. Und es schadet. Wie wir später in dem Gleichnis noch sehen werden, das schadet, aber vor allem mir selbst. Wenn ich auf der Schuld bleibe, sitzen bleibe und sage, nee, das will ich dir nicht vergeben. Und Jesus geht da später noch darauf ein, weil er es uns perfekt vorgelebt hat, sollen wir auch vergeben. Wenn wir wieder weiter in dem Gleichnis gehen, bei Vers 27. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Hier kommt die große Gnade von dem König in dem Gleichnis zur Geltung. Er erlässt ihm alle Schuld. Alle 3.800.000.000 Euro, jeden einzelnen Cent erlässt er ihm. Nicht nur eine Teilschuld, sondern die komplette Schuld. Er lässt ihn frei. Er lässt ihn sogar komplett frei, nicht nur ins Gefängnis oder irgendwie noch zu arbeiten, sondern er sagt, nee, die Schuld vergebe ich dir, damit komme ich dir nicht mehr. Und dann beginnt der zweite Teil von dem Gleichnis, was für uns vielleicht manchmal ein bisschen märchenhaft oder an den Haaren herbeigezogen uns vorkommt, weil das ist jetzt dann eine komplette Änderung. Aber wie oft passiert uns das auch in der Realität, wenn wir in dem Gleichnis weitergehen? Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Der Knecht ging hinaus. Da wird klar, dass es nicht ein Tag war, der dazwischen lag, nicht ein Monat oder ein Jahr, wo man sagen kann, okay, bisschen blöd gelaufen, ich habe vergessen, dass du mir vergeben hast, ich habe vergessen, dass mir da so viel Gutes getan wurde, diese ganze Schuld erlassen wurde, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ist halt blöd gelaufen. Kann man hier nicht sagen, weil da steht direkt, er ging hinaus. Das heißt, von der einen, er wurde gerade befreit von der Schuld, ging raus und in der Situation trifft er einen anderen Knecht und sagt zu ihm, du sollst es zahlen. Du sollst dafür zahlen. 100 Denare ist im Verhältnis zu dem, was der andere ihm schuldet, eine recht überschaubare Zahl, umgerechnet in etwa 6.400 Euro. Immer noch viel Geld, also man müsste wahrscheinlich auch relativ lange dafür sparen, aber es ist ein realistisches Ziel, dieses Geld wieder zusammenzubekommen und diese Schuld zu bezahlen. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Die komplett identische Situation wie bei dem anderen Knecht. Fällt auf die Knie und sagt, ich will dir alles zurückzahlen, ich will es dir zurückzahlen. Der andere hat sogar noch felsenfest darauf bestanden, hat gesagt, ich will dir alles zurückzahlen. Alles von diesen 3.800.000.000 Euro. Und er sagt sogar, ich will sie zurückzahlen, weil es eigentlich auch klar ist, die 6.400 Euro kann er wieder zurückzahlen. Er, also der unbarmherzige Knecht, aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Er ist nicht so gnädig wie der Herr in der vorigen Situation, wie der König, der ihm da nicht vergibt. Und anstatt den Schuldigen da noch in die Freiheit zu verlassen, schickt er ihn ins Gefängnis. Und an dem Vers wird auch klar, wo das Problem bei dem unbarmherzigen Knecht liegt. Am Willen von dem Schuldeintreiber, sagt. Er aber wollte nicht darauf eingehen. Er wollte lieber sagen, nee, du, ich behalte mal den Schuldschein. Hier, das halte ich dir lieber noch vor. Oder irgendwie, da habe ich was gut bei dir. Du kannst es mir jetzt nicht zurückzahlen, das vergebe ich dir aber auch nicht. Und wie oft machen wir das auch? Wie oft mache ich das auch? Wie oft machst du das vielleicht auch im Alltag? Du sagst, ich trage jemand anderen die Schuld hinterher, den möchte ich nicht vergeben. Vielleicht sprichst du es gar nicht mal an, sondern denkst es dir nur. Denkst du, nee, das will ich dir gar nicht vergeben. Das kann ich dir gar nicht vergeben. Da ist noch viel zu viel Schmerz. Aber wenn wir das Zeugnis oder das Gleichnis hier sehen, muss eigentlich klar werden. Oder wird das auch so unverständlich, wenn der so eine große Schuld vergeben hat, wieso kann er dann nicht vergeben? Diesen kleinen Teil der Schuld. Das Gleichnis geht noch weiter. Als die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Das Gleichnis mag am Ende unheimlich hart erscheinen. Dem Vergeben, der Knecht, der unbarmherzige Knecht hat die Schuld von dem anderen nicht vergeben und hat gesagt, wenn du auf deiner Schuld beharren bleibst, dann dann kann ich dir auch nicht vergeben. Dann funktioniert es nicht. Aber wenn wir genau auf die, uns in die Situation hineinbegeben, so dieses Gefühl auch zu bekommen, hey, da wurde mir eine enorm große Schuld vergeben und ich kann das am Ende auch nicht vergeben, dann wird auch klar, dass es vom Ende her schon krass und auch heftig ist, aber irgendwie auch verständlich. Weil der Knecht nicht verstanden hat, warum es dem König ging, deine Schuld zu verlassen, deine Schuld abzugeben, und warum der König ihm zuerst die ganze Schuld auch vergeben hat. Das ist, wo Jesus den Jüngern auch zeigen will, wie groß Gottes Liebe ist und wie groß Gottes Liebe ist, weil er Jesus ans Kreuz gegeben hat, für die Schuld bezahlt und wir auch daraus lernen dürfen und auch Schuld vergeben dürfen. Und der eine Knecht hat nichts gelernt. Er hat nicht gelernt, was der König meinte und hat auch nicht gelernt, was Gott damit meint. Und deswegen wird Jesus an der einen Stelle nach dem Vaterunser, die zwei Verse weiter, da auch so direkt. Wir wollen uns noch ein paar weitere Punkte zum Thema Schuld und Vergebung anschauen, was es heißt, was es vielleicht Vergebung auch nicht heißt. Schuld soll angesprochen werden. Ein paar Stellen vor dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, ist die Geschichte, die wir gleich lesen werden, aus Matthäus Kapitel 18, Verse 15 bis 17. Und Vers 15 ist dann gleich hier an der Leinwand. Wenn ein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wir sollen Schuld, die uns angetan wurde, ansprechen, Konflikte ansprechen und auf die anderen Leute zugehen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin eine Harmonieperson. Da fällt es manchmal auch schwer, so direkt auf eine Person zuzugehen und zu sagen, hey, oder den eigenen Schatten auch zu überwinden und zu sagen, du bist da schuldig an mir geworden. Bist mir ein bisschen blöd geworden. Das fällt dann vielleicht nicht so leicht. Vielleicht bist du auch gar nicht so die Harmonieperson. Dann ist es auch okay. Dann fällt dir das vielleicht auch ein bisschen leichter. Das ist voll in Ordnung. Auch in manchen Stellen viel, viel besser. Aber manchmal ist es einfach so die Schuld, die jemand anders bei mir hat, runterzuschlucken, zu sagen, okay, ist egal, ich vergeb's dir, ohne das dem anderen zu vergeben zu haben, aber irgendwie ist dann trotzdem noch was im Hintergrund. Im Hinterkopf, das wieder mitzunehmen, zu sagen, ja, irgendwie wird die Beziehung vielleicht doch nicht mehr so, wie sie vorher war. Klar, kommt darauf an, wie groß die Schuld war, aber Jesus sagte auch, Konflikte sollen angesprochen werden. Nicht in aller Öffentlichkeit, wenn ich jetzt im Johannes wirklich eine runtergehauen hätte, hätte er die Chance nutzen können, das sagen, hier, jetzt sind gerade eine Menge Leute da, jetzt kann ich das mal ansprechen, jetzt kann ich den Dominik da auch ein bisschen runter machen. Um das geht es Jesus gar nicht. Jesus sagt, wenn ihr Konflikte ansprecht, wenn ihr dann irgendwie Wut auf eine Person habt, dann sprecht es unter vier Augen an. Macht es im Zweiergespräch. Ich muss nicht zuerst, oder der Johannes muss nicht zuerst mit Lino reden und sagen, du, dein Mann, das ist ein bisschen blöd gewesen. Oder ihr geht nicht zum Dan und zum Thomas und zum Pastoren, muss erstmal mit denen über die Situation reden, bevor er dann irgendwie zu mir kommt, sondern Jesus sagt direkt, geht zu der Person hin und spricht den Konflikt an. Mögliches Ergebnis ist, gestärkte Beziehungen, die Beziehung ist wiederhergestellt, wir können wieder gut miteinander umgehen. Mögliches Ergebnis, wenn ich die Schuld nicht anspreche, dass ich die Person die Schuld noch hinterher trage, in dem Beispiel hier mit den schönen Zetteln, hier nicht davon loslasse. Vielleicht ist aber auch das Problem, dass die Person das gar nicht wusste, dass sie mir schuldig geworden ist und nur von meiner Seite aus da irgendwie ein Problem ist. Dann ist auch gut, darüber zu reden, den Konflikt anzusprechen und sagen, okay, gut, dann war es nicht so. Aber einfach auch darüber zu reden und den Konflikt anzusprechen. Und wenn wir Probleme mit einer Person haben, gehen wir oft unterschiedliche Wege, die oftmals gar nicht gut sind. Unterschiedliche Wege an der Gemeinde kann es sein, wenn Konflikte sind. Ich spreche den Konflikt nicht an und gehe einfach aus der Gemeinde raus. Ich verlasse die Gemeinde, ich habe keine Lust, da über meinen eigenen Schatten zu springen, der Person zu vergeben oder die Person jeden Sonntag oder wann man sonst hier in der Kirche ist, zu sehen und dann immer wieder daran zu erinnern zu werden, wie sie mir Schmerz zugefügt hat. Dann sage ich lieber, okay, ich suche mir eine neue Gemeinde. Es werden Freundeskreise können zerstört werden, Beziehungen gehen zu Bruch, ich gehe wieder irgendwo anders dahin, aber ich möchte die Person eigentlich nicht mehr sehen. Und das ist so der falsche Weg, wo Jesus sagt, sprich das an. Sprich das an, um den Schaden noch abzuwenden. Weil es nicht nur in Beziehungen schadet, sondern auch, wie wir im Gleichnis gemerkt haben, uns im Herzen. Wo der eine Knecht abgestumpft ist, wo er wegen seinem Willen, er wollte die Schuld nicht vergeben, wo unser Herz vielleicht auch kalt wird und bitter wird und irgendwann sagt, so das sich immer wieder ausweitet und frisst und frisst und frisst. Und es ist ja schon ein Beispiel, was wir auch in den Sprüchen, was in den Sprüchen geschrieben steht, mehr als alles andere bewahre dein Herz, dass da keine Bitterkeit hereinkommt, kein falscher Stolz oder irgendwie auf diese Schuld zu bestehen. Es kann dann nicht nur, wenn ich die Schuld anspreche, kann es nicht nur ein persönliches, positives Ergebnis wieder nach sich ziehen, dass die Beziehung zum Beispiel zwischen Johannes und mir wiederhergestellt ist, sondern auch ein geistliches. Was meinen mit dem, du hast einen Bruder zurückgewonnen, geht noch viel, viel weiter. Es hat noch viel, viel größere Dimensionen. Wenn wir wieder daran anknüpfen, Schuld trennt in der Beziehung zu Gott, dann ist es auch eine Schuld, die in der Hinsicht dann von Gott trennt. Und wenn wir diese Schuld, wenn die Schuld bekannt gemacht wird, wenn die Schuld vergeben wird, dann ist Schuld auch wieder bereinigt und dann gewinnt man nicht nur die Beziehung, sondern den Menschen in dem Sinne auch wieder für das Reich Gottes, weil Schuld vergeben wurde. Johannes 20, Vers 23, da wird eingegangen, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und Gott hat uns da die Verantwortung gegeben, gut mit den Schulden und mit Schuldvergebung umzugehen. Zu sagen, hey, ihr könnt es, ich gebe es in eure Verantwortung, ihr habt von mir gelernt, also könnt ihr auch vergeben. Weil er es uns vorgelebt hat und weil er es uns zutraut. Also heißt, Schuld soll angesprochen werden. Ein weiterer Punkt ist, es gibt Schuld, die nicht vergeben werden kann. Wenn wir in der Geschichte, die wir gerade eben den einen Vers gelesen haben, weitergehen, wird darauf eingegangen, wenn der Schulden hat, nicht das einsieht oder nicht darauf eingehen will, dann soll der Personenkreis erhöht werden. Dann soll statt eben diese zwei Personen das zu klären, soll nochmal ein bis zwei Personen neu herangeführt werden, die darauf eingehen, hey, du bist da schuldig geworden. Und wenn die Person das immer noch nicht einsieht und sagt, nee, also ich bin mir bewusst, dass da was war, aber eigentlich ist es mir egal, dann wird der Personenkreis noch erhöht und es soll vor die ganze Gemeinde getragen werden. Nicht um zu sagen, hey, du guckst jetzt mal, dass du jetzt wieder das alles in Ordnung kriegst, sondern um zu sagen, hey, da ist eine Schuld, mach dir das bewusst und werde dir auch bewusst, dass wir dürfen Vergebung leben, aber Vergebung heißt, dass ich mir das auch bewusst vornehmen darf. Und wenn sich die Person das immer noch nicht bewusst vornimmt, dann auch so diese Rigorose zu sagen, okay, wenn du nicht die Vergebung von Gott auch nicht annehmen willst, Vergebung von Menschen auch nicht annehmen willst, dann kann die Schuld nicht vergeben werden. Also es gibt auch manche Schulden, die nicht vergeben werden können. Vergebung heißt nicht, dass Fehlverhalten keine Konsequenzen nach sich zieht, dass danach alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, dass danach alles in Ordnung ist. Da gibt es immer wieder Beispiele in der Bibel, wo das gezeigt wird. Vergebung heißt nicht, dass danach alles wieder ist, so wie vorher. Im Alten Testament die Geschichte von Mose während der langen Reise, als Gott das Volk Israel in das verheißene Land geführt hat und Mose so der Anführer da war, hat Mose gesündigt, direkt gegen Gott gesündigt, weil er ihm nicht vertraut hat und ihn auch vor den Menschen, vor dem Volk Israel in einer bestimmten Situation nicht geheiligt hat. Die Konsequenz war, dass Mose nicht mit in dieses Land, dieses ganze Volk Israel einziehen sollte, mitgehen durfte. Es gab Vergebung, aber Konsequenz war, dass er nicht mehr weitergehen durfte. So ist es auch bei uns, wenn wir einander vergeben, heißt nicht, dass die Beziehung danach wieder alles in bester Ordnung ist. Wenn ich jetzt in einem Autohaus arbeite und ich fahre unerlaubterweise mit dem Fahrzeug vom Chef, also ich darf normalerweise mit dem Fahrzeug vom Chef fahren, aber es gibt gewisse Zeiten, wo ich dann nicht damit fahren darf, fahre trotzdem damit, Chef erwischt mich dabei. Kann sein, wenn es ein gnädiger Chef ist, der es verstanden hat, das Prinzip, der dann sagt, okay, ich vergebe dir die Schuld, das war nicht in Ordnung, das war richtig blöd, weil ich habe dir da eigentlich vertraut, aber ich vergebe dir die Schuld. Die Konsequenz kann sein, wenn es noch gut läuft, alles ist wie vorher. Konsequenz kann sein, du darfst nicht mehr mit dem Auto fahren. Oder die Konsequenz kann sein, dass sie gekündigt wird. Es war auch blöd, aber Vergebung heißt nicht, dass danach alles wieder so ist wie vorher. Vergebung heißt, dass es auch Konsequenzen nach sich zieht. Vergebung ist auch nicht gleichzusetzen mit Versöhnung. Versöhnung ist so das ganz große Ideal. Wenn wir natürlich jemanden vergeben, dann wäre das Beste, wenn die Beziehung wieder versöhnt ist, wenn ja es im Idealfall doch wieder so ist wie vorher, wenn wir gut miteinander leben können. Und Jesus hat uns das eben auch vorgelebt in der Beziehung zu Gott, wo er uns vergeben hat und wir auch in der Beziehung zu Gott wieder leben dürfen. Aber es ist nicht immer wieder möglich, wenn ich jemanden vergeben habe, dass die Beziehung danach wird so wie vorher. Bei ganz krassen Beispielen, wenn es um Täter und Opfer geht, bei einem Missbrauch, da ist es manchmal auch ganz gut, wenn die Beziehung nicht mehr so ist wie vorher, wenn man sich da quasi trennt und auch nicht mehr sieht. Da muss man auch Schutz nehmen vor dem Opfer, für das Opfer. Und da einfach zu sagen, nee, du, Versöhnung ist nicht unbedingt das Ziel, es ist nicht unbedingt ausschlaggebend. Das wäre das Ziel, aber es ist nicht immer die Konsequenz daraus. Also ein bisschen krasseres Beispiel. Vor ein paar Wochen war im Südkurier das Hauptblatt, waren die Eltern von Maria Ladenberger, dem einen oder anderen wird es vielleicht beim Namen schon was sagen, auf dem Titelblatt. Maria Ladenberger wurde 2016 in Freiburg umgebracht und vorher vergewaltigt. Eine sowas von abartige und abscheuliche Tat. Ich weiß nicht, wie ihr euch in so einer Situation fühlen würdet, aber das ist eigentlich in Worten kaum zu beschreiben. Und da denken wir, es mag Schuld geben, die können wir nicht vergeben, die wollen wir auch gar nicht vergeben. Und so mögen sich bestimmt auch Marias Eltern gefühlt haben, die sagen, okay, ich weiß nicht, ob ich dem Täter das überhaupt vergeben kann. Gott hat sie durch diesen Prozess geführt, hat ihnen da Heilung gegeben. Das steht auch in einem Zeugungsartikel drinnen, dass er ihre Kraftquelle war und dass auch ihre Stütze war, der Glaube. Und Gott macht uns auch Mut, in solchen enormen Herausforderungen, in solchen extremen Situationen bei ihm zu sein, dass wir die Kraft von ihm bekommen, einen Heilungsprozess gehen und dadurch einfach auch wir vergeben können. Es muss eben nicht sein, dass danach das Versöhnung da ist. Aber Vergebung sollte stattfinden. Vergebung heißt auch nicht, dass man was vergisst. Wie wir in dem Beispiel oder im Gleichnis von dem König gesehen haben, er hat dem Knechten die Schuld vergeben, aber im Nachhinein später wusste er noch ganz genau, was die Schulden waren, wo er dann gesagt hat, nee, du, wenn du nicht vergibst, dann kann ich dir das auch nicht mehr vergeben, dann das läuft nicht. Schuld vergeben heißt nicht, dass ich die Schuld vergesse. Das wisst ihr wahrscheinlich, wo euch Schuld angetan wurde, wo euch jemand verletzt hat und ihr habt ihm vergeben, kenne ich. Die Schuld ist da, oder dieses Verständnis ist immer noch da. Ich weiß, was die Person mir angetan hat, aber ich laufe ihr nicht mehr hinterher. Ich laufe ihr nicht mehr hinterher, halte ihr die Zettel nicht mehr vor, ich sage nicht, ich pack's nicht mehr aus. Wenn ich vergeben habe, dann heißt es, ich hänge es ans Kreuz, ich pack's nicht mehr aus und ich lasse es da auf sich ruhen. Wenn wir Gottes Gnade und Vergebung so empfangen haben, dann dürfen wir das auch weitergeben mit Vergebung. Und dann soll man wirklich auch Gott, dass wir das erleben, dass wir uns da bewusst werden und das aber auch anderen erlebbar machen. Und dann wird auch klar, eben auch nochmal zu dem Eingangsvers, dass es dann gar nicht mal so mehr radikal vorkommt, sondern wenn Jesus uns das so ganz klar vorgelebt hat, dann dürfen wir das auch ganz klar vorleben und ja, Jesus auch als Vorbild da dienen. Warum genau will Gott jetzt überhaupt, dass wir eigentlich vergeben? Ich meine, er hat uns ja am Kreuz vergeben, das ist eigentlich die ganze Schuld bezahlt. Warum sollen wir jetzt überhaupt noch einander vergeben? Das könnte man auch machen, dass ja alle Schultern schon beglichen ist, auch die zwischen den Menschen. Aber um das zu verstehen, müssen wir den Bogen ein bisschen größer spannen. Und da will ich ganz kurz auch darauf eingehen, woher wir kommen als Menschen, woher wir geschaffen sind und wo wir hingehen. Im Paradies sind wir geschaffen worden als Gottes Ebenbilder, quasi in der Vergangenheit, als Gottes Ebenbilder, wo alles gut war. Es gab keinen Neid, es gab keinen Streit, es gab keine Schuld, kein Hass. Es war alles gut. Eine Beziehung zu Gott zu leben, eine Beziehung zu Menschen zu leben und Frieden zu leben. Frieden war da so das Ausschlaggebende. Frieden zwischen den Menschen und Frieden zwischen Gott. Dann kam der Sündenfall, wo die Trennung stattgefunden hat. In der Zeit, wo dann Jesus auch hineingekommen ist. Und wenn wir dann, das ist das, wo wir herkommen, und wenn wir wissen, wo wir hingehen, was die Zuversicht ist, dass wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir diese Erwartung haben, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir dann das ewige Leben haben, in den Himmel mit ihm gehen und da auch wieder Frieden herrscht, dann dürfen wir das auch so wahrnehmen. Es gibt eine geniale Bibelstelle, es gibt mehrere geniale Bibelstellen, aber die genau das beschreibt. Und zwar aus Offenbarung 21, Vers 4. Und er, also Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Also das Erste ist vergangen, alles, was mit dem Sündenfall angefangen hat, wird vorbei sein. Was der Gott für den Menschen vorgesehen hat, im Garten Eden, im Paradies, für den Himmel, das wird zur Vollendung kommen. Wenn wir eben wissen, woher wir kommen, was Gott für uns vorgedacht hat als Frieden. Und wenn wir wissen, wohin wir gehen, ins Paradies, in den Himmel, dann wissen wir auch, woher das kommt und dass wir es am Kreuz bezahlt bekommen haben. Frieden, von daher kommen wir, für Frieden sind wir geschaffen. Jetzt können wir auch sagen, okay, Frieden leben, dann kommt er erst im Paradies. Ja, das kommt ja erst im Himmel wieder. Warum sollen wir das dann jetzt schon leben? Aber Jesus hat uns jetzt auch schon den Frieden gebracht. Frieden durch Vergebung. Und den Frieden dürfen wir auch weitergeben. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es so in der Natur vom Menschen liegt, auch wenn wir Jesus immer wieder nachfolgen, passiert, dass wir Schuld aufeinander nehmen, weil wir irgendwie was Blödes gesagt haben oder was Blödes gemeint haben. Das passiert. Und dann muss man nicht sagen, nee, das sind immer die Leute außerhalb von der Kirche oder so, sondern vor allem einfach auch bei uns, wo wir sagen können, nee, nicht der da ist es, sondern auch ich bin's. An mir liegt es. Wir sollen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Jesus darf uns da als Vorbild dienen mit der Vergebung und dadurch hat er uns auch eine Verantwortung gegeben, dass wir damit leben und anderen die Schuld vergeben. Gebt weiter, was ihr erfahren habt. Wenn wir nicht vergeben, schadet es unseren Beziehungen, schadet es den Menschen in unserem Umfeld. Wenn wir wollen, dass die Schuld in irgendeiner Form zurückgezahlt wird, dann haben wir eben in dem Sinn auch Gottes Liebe nicht verstanden. Das, was er uns mit seiner Liebe auch sagen wollte. Deswegen wurde Jesus auch an der Stelle einfach so, kannst du nur oft genug sagen, so radikal, wo er dann sagt, vergebt und ich werde euch vergeben. Weil wenn wir es nicht machen, dann haben wir die Liebe Gottes nicht verstanden und haben wir auch nicht verstanden, was er uns mit Jesus sagen wollte. Weil Gott nicht auf seine Schuld, auf die Schuld besteht, die wir eigentlich bezahlen müssten, den großen Mega-Schuldenberg, den wir aus eigener Kraft auch gar nicht begleichen dürfen, sollen wir und dürfen wir auch vergeben. Wenn Gott alles gegeben hat, dann dürfen wir auch alles geben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Eine mega große Thematik, die man auch noch viel, viel weiter, viel, viel intensiver auch an verschiedenen Punkten hätte ausbauen können, weil das so ein großes Thema ist, wo auch so viele Fragen jetzt wahrscheinlich trotzdem noch offen sind. Aber wo Gott uns das vorgelebt hat, dass wir so in diese kleine Zusammenfassung, wo wir vergeben dürfen. Und um das Ganze zusammenzufassen von der Predigt von letzter Woche und von dieser Woche, möchte ich mit euch jetzt auch auf einen kleinen Spaziergang gehen, zum Vaterunserweg nach oben, zu den Stationen 4 und 5. Und wir werden uns dazu ein Video anschauen, um das nochmal zusammenzufassen. Also wir kommen quasi zur Station 4, vergib uns unsere Schuld. Schuld, die schwer ist wie ein Stein, die schwer wiegt, die uns von einer Beziehung zu Gott trennt. Und können von der Station aus hoch zum Kreuz schauen. Ein Kreuz, wo Vergebung ist, wo Jesus uns gesagt hat, dass wir mit unseren Schulden, mit dem, was uns belastet, kommen dürfen, ihm das hinlegen dürfen. Und wenn wir es ehrlich meinen, dass er uns dann auch unsere Schuld vergibt. Und dann auch dieses weiße Hemd haben, diese Reinheit, diese Freiheit und aus der heraus leben dürfen. Und wenn wir dann weitergehen, kommen wir zur Station 5. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder vergeben haben. Wenn wir hochgehen, links, was man jetzt im Bild nicht sieht, ist hier noch schön das Kreuz drauf. Das ist immer neben uns. Und wir laufen auf eine Sitzplattform zu, auf eine Sitzbank, die angereiht ist wie eine Hufeisenform. Und wenn wir uns darauf hinsetzen, dass das Ziel ist, dass wir uns einander, wenn wir Vergebung zusprechen wollen, uns in die Augen schauen, uns Vergebung zusprechen, nicht mehr auf die Schuldscheine oder auf die Schuld herumtreten, sondern in einer gesunden und in einer richtig guten Beziehung und im Idealfall in einer versöhnten Beziehung schön in die Weite sehen können. Und das ist so ein großes Geschenk, leider hier ein bisschen dunkel, aber ich meine, man kann sich vorstellen, mit einer versöhnten Beziehung wieder weiterzugehen. Ich weiß, dass Jesus den Preis bezahlt hat und weil er es gemacht hat, darf ich es machen. Weil er es gemacht hat, darf das auch meine Motivation sein und Jesus direkt, wir sollen das machen.